Lean Management in der Produktentwicklung. Was ist aber Lean Management überhaupt? Woher kommt das? Und was können wir aus dem Lean Product Development eigentlich lernen? Um darüber zu sprechen, hat sich Tim Götz Müller eingeladen, der seit vielen Jahren im Bereich Lean Management unterwegs ist. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
Wir wollen uns heute über das Thema Lean Management in der Produktentwicklung hier im Podcast unterhalten und dafür habe ich mir einen super spannenden und vor allem hochgradig erfahrenen Gast an meine Seite geholt. Ich freue mich ganz besonders, begrüßen zu dürfen Götz Müller. Hallo lieber Götz.
Hallo Tim, danke für die Einladung.
Gerne. So, wir haben Berührungspunkte so hier und da auf Konferenzen. Die sind im ersten Moment gar nicht so groß, weil du totaler Experte im Bereich Lean bist. So nehme ich dich wahr, Lean Systems und da ein extremst erfahrener Podcaster, muss ich sagen. Wir haben hier heute zu Gast einen Podcast-Profi. Dagegen sind wir mit unseren 5 Jahren und über 250 Folgen ein kleines Licht. Ich glaube, 11 Jahre machst du schon deinen Podcast Kaizen to go, glaube ich.
Jetzt am Ende des Jahres in knapp zwei Wochen sind es 10 Jahre.
Da werden einige bei uns unseren Hörern sagen, was, da gab's schon Podcasts? Ja, gab's schon. Genau, Kaizen to go werden wir auch natürlich verlinken in den Shownotes und im Blogpost. Und Kaizen steht für mich für kontinuierliche Verbesserung oder Muda, sagt der Japaner, glaube ich. Ne? Nicht Muda, nicht deine Mutter, sondern Muda. Genau, und Götz hat seit, korrigier mich, den 90er Jahren das Thema Lean, Lean Manufacturing, Lean Production und aber eben auch ganz spannend Lean Product Development vorangetrieben. Ist ein sehr bekannter und erfahrener Begleiter von solchen Prozessen, auch Autor in dem Kontext. Und ja, ich freue mich drauf, das ganze Thema Lean, Lean Management mal zu verknüpfen. Du bist sehr stark im Bereich Hardware oder Embedded Systems unterwegs, soweit ich das weiß. Das mal zu verknüpfen mit, ja, so der Welt, wo wir meistens mit digitalen Produkten unterwegs sind. Aber du hast auch sehr viel Erfahrung von Agilität und Scrum mit im Gepäck. Das ist so das, was ich weiß. Aber bevor ich jetzt noch mehr vielleicht sogar falsche Dinge sage, lieber Götz, stell du dich doch mal vielleicht unseren Hörern und Hörern etwas vor.
Ja, wenn mich jemand fragt, wie ich mich selber definiere, mit ganz, ganz wenigen ein, zwei Worten nur, dann würde ich sagen, ich bin Systemingenieur. Schon vom Studium her, Vertiefungsrichtung Systemtechnik und dann relativ schnell, nachdem ich als Softwareentwickler in einem Embedded-Kontext Telekommunikationstechnik angefangen habe, eben in den Punkt Systementwicklung reingegangen. Also nicht das, was man vielleicht so in einem IT-Kontext unter Systemingenieur kennt, sondern aus diesem Entwicklungskontext raus. Und kann dann sagen, mir ist im letzten Jahrtausend das erste Mal Lean begegnet. Damals hieß es Continuous Improvement Process Moderator. Kam irgendwann mal mein Chef ums Eck und hat gesagt, das wäre eine gute Sache, Führungskräfteentwicklung, Moderationskompetenz wäre nicht verkehrt, soll ich doch diese Ausbildung machen. Und ich wusste vorher überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse. Und so ist es dann entstanden. Das hat mich über 10 Jahre, 11 Jahre, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, nebenberuflich begleitet. Das heißt, neben meiner Hauptaktivität, damals noch im Angestellten-Dasein, als Produktentwickler, als Projektleiter in der Produktentwicklung, als Systemingenieur, Systemarchitekt, habe ich halt in der eigenen Abteilung, in Nachbarabteilungen Verbesserungsworkshops moderiert. Und das ging dann über, ohne direkte Affinität, 2008 in eine weitere, größere Fortbildung als Lean Six Sigma Black Belt.
Sehr spannend. Ja, und ich finde es vor allem spannend, dass gerade in, ja, vielleicht in Kontexten, die noch nicht so lange mit Agilität unterwegs sind, gehen solche meiner Sicht nach wichtigen Begriffe wie Lean oder Continuous Improvement und Kaizen meiner Sicht nach immer so ein bisschen unter, so fürchte ich das. Vielleicht ist es auch, weil in Scrum, in so einem Scrum-Framework wird dann eher von Inspect and Adapt gesprochen. Letztlich, daran möchten wir an der Stelle nochmal erinnern, ist aber die Foundation, die Grundlage auch von so einem Scrum-Framework letztlich Lean Thinking. Ne? Das wird immer so ein bisschen übersehen. Also ich meine, es lesen eh zu wenig Leute den Scrum-Guide. Aber wenn man da mal reinguckt, ich zitiere mal gerade direkt erste Seite, Scrum-Theorie. Scrum basiert auf zwei Dingen, nämlich Empirie und Lean Thinking. Empirie bedeutet, dass Wissen aus Erfahrung gewonnen wird und Entscheidungen auf der Grundlage von Beobachtung getroffen werden. Und dann Lean Thinking reduziert Verschwendung und fokussiert auf das Wesentliche. Muda ist Verschwendung, ne? Ich habe das eben, glaube ich, falsch gesagt.
Muda ist der japanische Begriff für etwas zu tun, was eigentlich überflüssig ist. Das hat sich halt über den Zwischenschritt des Englischsprachigen mit Waste und dann als in deutschsprachigen Verschwendung. Es trifft aber eigentlich nicht das, was dahinter steckt. Weil natürlich, wenn du mit der Aussage zu jemand kommst und sagst, hey, du verschwendest gerade, dann ist das ja nicht unbedingt positiv besetzt.
Mhm. Ja, habe ich eben falsch übersetzt. Sorry. Aber biegen wir da mal gerade ab. Lean, ne? Also, der Scrum Guide fordert schon Lean Thinking als Basis. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und so als Definition. Was ist für dich Lean oder wie definierst du Lean?
Also ich verwende da ganz gern die Definition von Mike Rother. Der hat gesagt, auf Englisch, absichtlich jetzt, the constant struggle to better flow value to each customer. Und das finde ich insofern eine sehr spannende Definition, weil es im Grunde auf jedes Wort da drin ankommt. Und mir persönlich besonders wichtig ist hier das each customer. Weil ich glaube, viele Menschen verbinden mit Lean natürlich die Herkunft Automobilkontext, Toyota, eben diese Serienproduktion. Wenn ich mich jetzt aber mal in die Kundenposition versetze, dann ist es mir völlig egal, wenn der Automobilhersteller sagt, ja, zu 99,99 schlag mich tot Prozent ist es gut, wenn mein Auto irgendwo halt an irgendeiner Stelle, mein Neuwagen halt nicht toll ist. Dann ist mir völlig wurscht, wenn der Nachbar das gleiche Auto am gleichen Tag bekommen hat, wenn ich irgendwo, krass ausgedrückt, die Spaltmaße bei meinem Auto nicht stimmen. Und beim Nachbar eben, da ist das alles super. Also natürlich produziert so ein Hersteller im Minuten-, Zwei-Minuten-Takt seine Autos, rollen die vom Hof. Aber ich habe ein einziges Auto, das ich kaufe und das soll gut sein. Und man kann das jetzt ja noch ein bisschen weiter übertragen, zum Beispiel Six Sigma als Stichwort, dieses 99,999, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 6 Neuner und dann kommt erst eine 6 oder eine 7, je nachdem, ob man auf- oder abrundet. Im Luftverkehr zum Beispiel sagt man, man bewegt sich, was Passagiere angeht, bei 7 Sigma. Weil wenn man sich jetzt mal runterrechnet, was würden denn 99,9% bedeuten? Dass ich in Frankfurt und wahrscheinlich in Köln ähnlich, Köln-Bonn oder Köln-Düsseldorf die Ecke, dass ich jeden Tag einen Vorfall habe. Weil ich habe 1000 Starts und Landungen in Frankfurt am Tag.
Wäre zu viel.
Möchte ich jetzt nicht drin sitzen.
So, dann lassen wir erweitern. Was heißt dann Lean Management für dich? Oder du sprichst ja selber in deinem Kontext, glaube ich, auch sehr stark von Lean System.
Ja, es ist eben ein sehr ganzheitliches Thema. Es ist nicht, was leider viel zu oft passiert, die Reduktion zum Beispiel auf das reine Verschwenden, auf das Dinge wegzulassen, die unnötig sind. Sondern es ist halt ein Lean Thinking, du hast das Stichwort genannt. Es ist ein Denken, was dahinter steckt. Es ist zum Beispiel eben auch dieses, und das ist dann auch innerhalb der Lean-Community manchmal bei den Menschen ein gewisser Widerstand, wenn ich sage, wir machen Scientific Thinking. Wir denken wissenschaftlich und wir denken wie Wissenschaftler, wo dann gefühlt 50% sagen, Wissenschaftler bin ich gar nicht. Aber im Grunde ist es was ganz Normales. Ich habe keine Ahnung, wie ich irgendein Problem löse. Ich probiere was aus und merke, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Nichts anderes machen Wissenschaftler. Ich mache immer das Beispiel, was macht der Wissenschaftler? Der steht an seinem Labortisch, hat zwei Reagenzgläser in der Hand und er schüttet was zusammen. Wenn er jetzt vorher schon weiß, was passiert, dann hat er seinen Job verfehlt, weil dann schafft er ja kein neues Wissen. Das heißt, es muss mal was in die Hose gehen, damit ich neues Wissen schaffe. Sonst bewege ich mich immer nur in dem Kontext, den ich schon kannte.
Ja, ist wichtig. Ich glaube, dass gerade wenn man sich mit Kanban beschäftigt, also jetzt Kanban in der Wissensarbeit, dann sind diese Gedanken Scientific Thinking und Lean Thinking, glaube ich, viel stärker noch verbreitet. Im Scrum-Umfeld wird es oftmals so ein bisschen geschlabbert, finde ich. Spannend finde ich jetzt nochmal, wenn man auf den Begriff Lean guckt. Wir haben ja auch den Begriff Lean Startup. Also wir denken an Eric Ries, ne, der gerade so die ganze Startup- und Scale-Up-Szene ja mit dem entsprechenden bekannten blauen Buch auch überrollt hat. Was ist denn dann Lean Startup für dich oder was ist bei Eric Ries Lean? Welcher Anteil hat das?
Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob das Zitat von ihm ist, aber in dem Kontext gibt es die Aussage, etwas zu entwickeln, also ein Produkt zu entwickeln, ein Produkt in eine Marktreife zu bringen, wie auch immer das dann im Detail aussieht, das hinterher keiner haben will, das ist ja auch eine Form von Verschwendung. Verschwendung von Denkleistung und ganz vereinfacht von jedem Einzelnen ein Stück weit auch Verschwendung von Lebenszeit. Da hat jemand Hirnschmalz in eine Sache reingesteckt und hinterher will es keiner kaufen. Weil ich es halt, und da fällt mir jetzt eine Aussage ein, die mal in meinem früheren Leben ein Produktbereichsleiter gemacht habe, da hat sich der Markt fehlentwickelt. Kann man so ausdrücken. Nee, eigentlich
nicht. Der Kunde weiß nicht, was gut für ihn wäre.
So in die Richtung. Man, da gibt's schon diesen anderen Punkt vom Henry Ford. Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie haben wollen, dann hätten sie schnelle Pferde gesagt. Und wir hätten alle nicht diese tollen Spielzeuge iPhone und Co. Wenn sich ein Steve Jobs nur auf das Bekannte und nur auf das, was seine Kunden in deren bekanntem Kontext sich bewegt, wenn er nur das gebaut hätte. Das heißt, manchmal braucht es das schon, aber ich muss halt das Ohr, glaube ich, sehr dicht am Markt haben.
Das finde ich immer. Das finde ich immer spannend, weil diese Beispiele, also Henry Ford früher mit dem Automobil, Ford T-Modell, aber eben auch, was du sagst, ne? Die Sachen wie ein iPhone, ein iPad, eine Apple Watch oder jetzt diese Vision Pro Brille, wo am Anfang erstmal jeder denkt, was für ein Kack brauchen wir nicht, ne? Es gibt ja da auch rund ums iPhone irgendwie dieses lustige Video wer war das, der Ballmer.
Steve Ballmer, ja.
mit diesem Zitat, wer sich totlacht über ein iPhone als Businessgerät, das geht ja gar nicht ohne Tastatur, wie soll das denn funktionieren? Was ich damit sagen will, ist, ja, manchmal braucht es solche disruptiven Innovationen, sicherlich. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten von uns arbeiten in Kontexten, wo eigentlich nicht komplett neue Produktbereiche oder Cluster geschaffen werden oder nicht so innovativ, sondern eher in bestehenden Produktsegmenten funktionale Verbesserungen gemacht werden oder bestimmte Probleme neu gelöst werden. Also für mich ist nicht alles auf Henry Ford und iPhone und Co. ableitbar.
Ich glaube, ganz wichtig ist eben das, und das ist so ein Element aus der engpasskonzentrierten Strategie raus, sich klar zu machen, was ist denn dieses konstante Grundbedürfnis. Und jetzt beim Auto ist es halt die Fortbewegung, möglichst komfortabel, schnell, alles, was man da so persönlich auf dem Schirm hat, von A nach B zu kommen. Und irgendwann, überspitzt ausgedrückt, wird wahrscheinlich das Automobil überflüssig werden, wenn man Raumschiff Enterprise-mäßig so das Beamen erfunden hat. Wird wahrscheinlich nicht nächstes Jahr passieren. Aber warum soll ich dann mich in ein Auto reinsetzen, wenn da einer, Scotty, beam me up, wenn da einer den Regler hochschiebt und 2 Sekunden später bin ich dort, wo ich sein will.
Ich meine, da gab es ja auch wirklich gute Beispiele. Ne? Warum gibt es keine Videotheken mehr heutzutage? Warum soll ich noch in eine Videothek rennen? Warum kauft keiner mehr CDs? Ja, weil es halt andere Substitutlösungen gibt, die sicherlich da auch Märkte disruptiert haben. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wir sind ja hier meistens im Kontext agiler Produktentwicklung unterwegs, in meinem Kontext oder jetzt hier auch in dem Podcast. Es gibt aber ja auch so ein Lean, soweit ich weiß, den Begriff Lean Product Development. Das finde ich jetzt spannend. Also da steckt nicht nur sozusagen das Lean, also ich sag mal so, meistens spricht man, glaube ich, von Lean Manufacturing. Ne? Da in dem Begriff, in dem Bereich höre ich Lean persönlich zumindest am meisten. Aber, also sprich jetzt mal Lean und Massenfertigung, so mit meinen Worten. Aber jetzt hier Lean Product Development, und genau da bist du ja auch unterwegs, Lean in der Produktentwicklung. Das interessiert mich jetzt mal. Was ist das aus deiner Sicht und was für einen Einfluss hat Lean sozusagen auf eine Produktinnovation oder Produktentwicklungszyklen?
Gut, vom Hintergrund her, Toyota, greifen die Dinge natürlich unheimlich eng ineinander. Da muss man viele, viele Jahrzehnte zurückgehen. Das kommt ursprünglich aus dem Gedanken, oder relativ wichtige Menschen damals waren Leute, die aus dem Flugzeugbau kamen, die natürlich möglicherweise einen noch längeren Produktzyklus haben, wie jetzt ein reines Auto, weil da Technologie in meiner laienhaften Wahrnehmung eine noch größere Rolle spielt. Und gleichzeitig aber eben das Produkt selber trotzdem relativ einfach ist, weil Flugzeuge, mal vom Antrieb abgesehen, immer noch mit diesem einen Aspekt halt Auftrieb, und dadurch komme ich vom Boden weg, immer noch so funktionieren wie 1903 da am Strand von Kitty Hawk. Und da aber in diesem, glaube ich, Denken ein ganz wichtiges Element drin steckt, nämlich dieser Plattformgedanke. Das heißt, ein Flugzeug hat typischerweise immer noch zwei Flügel. Und da geht es jetzt nicht darum, ob es zwei oder vier sind, so im Sinne von Doppeldecker, oder ob sechs sind, Tridecker. Das Grundkonzept ist das gleiche. Es hat halt einen Rumpf, wo Menschen drin sitzen. Es hat ein Leitwerk, womit ich höhe und so weiter. Und andere Dinge steuere, Fluglage steuere. Es hat ein Fahrwerk, um wieder runterzukommen, sicher runterzukommen. Und da kann ich natürlich unheimlich viel von einer kleinen Generation zur nächsten wiederverwenden, im Sinne von, es wäre unnötig, das Rad dort neu zu erfinden. Sprichwörtlich, wenn wir ans Fahrwerk denken. Und das, glaube ich, ist ein Element, wo einerseits natürlich aufgrund der relativ langen Produktzyklen über Jahre hinweg da ein gewisser Zwang herrscht und vielleicht jetzt in dem digitalen Software-Kontext dieser Zwang halt nicht da ist, weil ich ja viel schneller mal geschwind eine Codezeile ergänze.
Was ja, und weil der Wettbewerb viel schneller ist, nur ein Click, one click away, ne, im Zweifel.
So in etwa, genau. Mhm. Es gelten halt, aber auf beiden Seiten, für alle die gleichen Regeln, und manchmal ist halt einfach Physik jetzt im Sinne im Hardware-Kontext, oder wenn ich halt Pressen baue, um Blech zu biegen, oder wenn ich Spritzgusswerkzeuge baue, um Kunststoffteile zu machen. Man, da mittlerweile haben wir 3D-Druck vielleicht noch ergänzend, und das ist mittlerweile im Blech, also im Metallkontext, durchaus auch schon langsam am Kommen. Und trotzdem habe ich halt sehr viel längere Zyklen und bin vielleicht deshalb gezwungen, etwas intensiver drüber nachzudenken.
Und dabei hilft dann Lean Product Development aus deiner Sicht? Oder ist da die Verbindung?
Und dabei hilft eben auch die Denke, die dahinter steckt. Zum Beispiel diese Denke der internen Kunden und nicht nur der externen Kunden. Natürlich ist der externe Kunde der zum Schluss, und das ist die Definition vom Taichi Ono, den man mal gefragt hat, was macht denn ihr da eigentlich? Und dann hat er gesagt, also jetzt sehr frei mit meinen Worten wiedergeben, es ist im Grunde ganz einfach. Wir streben danach, diesen Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wo der Kunde sagt, ich will was haben, das ist vielleicht auch nur die erste Idee, bis zu dem Zeitpunkt, wo bei uns das Geld auf dem Konto eingeht, diesen Zeitraum möglichst kurz zu machen, alles wegzulassen, was überflüssig ist. Und im Grunde geht's, egal was ich mache, immer darum. Weil ich investiere am Anfang Zeit vor allen Dingen. Ich investiere vielleicht halt auch in Werkzeuge und andere Dinge, was unter Umständen eben erst Jahre später mir hoffentlich Geld in die Kasse spült. Und da ist dann auch eben der Bezug zum Lean Startup so groß. Weil das Extreme wäre ja, ich entwickle hier irgendwas und dann gehe ich damit auf den Markt raus und entweder hat dann jemand anders schon was viel Besseres in der Zwischenzeit entwickelt, weil er ein bisschen schneller ist. Oder ich merke halt, das wollen die nicht haben. Warum auch immer. Und das wäre die größte Form von Verschwendung eben.
Da ist ja noch die zusätzliche Komponente, gerade im Startup, dass nicht unendlich Ressourcen da sind. Ne? Das finde ich so spannend, wenn man jetzt so auf Elon Musk und die SpaceX oder so guckt. Die ist ja super spannend, finde ich, wie jetzt in der SpaceX siehst, wie da iteriert wird, auch im Hardware-Bereich. Aber das Ganze funktioniert natürlich auch mit entsprechend guter finanzieller Ausstattung, um auch große Experimente fahren zu können. Ne? Sicherlich bewundernswert, wie das grundsätzlich läuft. Also jetzt mal unabhängig davon, wie man zu Elon Musk selber steht. Aber wie das Produkt entwickelt wird, ist schon spannend. Was kann denn, also ich finde immer spannend, so ein bisschen jetzt deine Erfahrung aus der Hardwareentwicklung letztlich auch oder aus dem Lean, was so aus einem Toyota Production System ursprünglich mal kam, zu übertragen auf die Welt sozusagen des digitalen oder modernen Produktmanagements. Und so wie du es gerade beschrieben hast, das Zitat von Taichi Ono, ist ja eigentlich nichts anderes als so ein Spruch from idea to impact. Also was reduziere die Zeit zwischen der Idee und dem Impact, den dann dein Produkt macht, und anderen sagen dann vielleicht, ne, Time to Market reduzieren. Moderner spricht man gar nicht mehr von Time to Market, sondern gerade Marty Kagan spricht eher von Time to Money. Finde ich sehr nachvollziehbar, dass es nicht nur darum geht, irgendwas auf ein Feature auf den Markt zu werfen oder ein Produkt, sondern damit auch wirklich Geld zu verdienen, sprich Impact, Business Impact zu kreieren. Was können wir denn so, nehmen wir mal von Toyota und von Lean, was war da so herausstechend? Was können wir da lernen heutzutage für ein modernes Produktmanagement?
Ja, zum Beispiel diesen Gedanken einerseits, und das mag sich ein Stück weit wie ein Widerspruch anhören, weil es jetzt im Lean Product Development so eine zentrale Rolle des Chief Engineers gibt. Und andererseits trotzdem ein wichtiges Element im Lean allgemein ist, Verantwortung möglichst weit nach unten zu delegieren. So wie es, und du hast vorhin die erste Seite, glaube ich, war es vom Scrum Guide zitiert, so steht's im Grunde auch auf den allerersten Seiten eines der Klassikers, zweite Revolution in der Automobilindustrie. Dieser Gedanke, nicht da oben irgendwo, ist eher hierarchisch gedacht, in der Unternehmensleitung die ultimative Weisheit mit dem ganz großen Suppenschöpfer inhaliert zu haben, sondern eben Verantwortung möglichst weit nach unten zu delegieren. Dort, wo in Anführungszeichen beziehungsweise weit darüber hinaus wirklich Wertschöpfung stattfindet. Und was ist eben auch jetzt im übertragenen Sinne Wertschöpfung in dem Produktentwicklungskontext? Sich zum Beispiel eben einfach auch mal klar machen, wer ist denn der Kunde meines nächsten Schrittes? Und das ist jetzt halt bei einer Produktentwicklung ist es halt speziell, vor allen Dingen, wenn ich über Hardware, über irgendwas Physisches rede, ist es halt meine Produktion. Und das sind dann manchmal schon, und das lässt sich aber auf viele andere Dinge auch übertragen. Wer ist denn der mit dem, was ich jeden Tag tue, wer ist denn derjenige, der damit weiterarbeitet?
Und ja, ich würde da mehr von User oder Anwender sprechen. Ich bin persönlich scheue dann immer organisationsintern von Kunde zu sprechen, aber das ist so mein persönliches Ding. Ja, Kunde ist für mich immer die dafür bezahlen auch letztlich, ne? Sei es mit
richtig,
Zeit, sei es mit
richtig,
Geld. Ja.
Richtig. Aber das ist eben dieser eine Gedanke, der dem Lean ganz tief zugrunde liegt, auch mit dem auch ein Stück weit zusammenzuarbeiten. Und speziell, wenn ich über die internen Aspekte rede, und das ist jetzt eine Sache, das ist mir erst vor gar nicht allzu langer Zeit klar geworden, ist das keine eindeutige Richtung in der einen zur anderen, vom Lieferanten zum Kunden, sondern ich habe sofort auch im Grunde intern, ich habe sofort auch eine Rückrichtung nämlich dass mein Kunde mir sagen muss, was er braucht. Damit muss er Informationen liefern. Und er hat jetzt so eben auch die Pflicht, und das machen sich die wenigsten bewusst, sowohl auf der Lieferanten- als auch auf der internen Kundenseite, dass es immer diese Dualität gibt in ein und derselben Paarbeziehung, möchte ich das nennen. Dass ich sowohl eben ganz oft nur Informationen liefere, zum Beispiel in der Produktentwicklung, ist das nahezu immer, auch wenn ich Hardware entwickle, produziere ich primär erstmal Informationen. Ich produziere Stücklisten, ich produziere irgendwelche Zeichnungen, ich produziere Arbeitspläne, wie Dinge zusammengebaut werden. Aber ich sollte doch bitte auch meinen internen Kunden fragen, und damit wird der sofort zum Lieferanten, in welcher Form hättest du es denn gern? Das ist jetzt eine Sache, die vielleicht bei einem externen Kunden so, und vielleicht kommt es auch daher, dass man es nicht so gewohnt ist, weil man diese explizite Frage, oft kennt man seinen externen Kunden ja gar nicht. Ich kann natürlich jetzt als Automobilhersteller, und zum Teil passiert es ja, auf die Straße rennen und mir dort den Erstbesten schnappen und den fragen, was möchtest du denn haben? Sag's mir doch bitte. Und wenn der dann sagt, ja, ich habe gar keinen Führerschein, ich fahre nur noch Fahrrad, dann habe ich halt verloren. Intern ist das was anderes. Da besteht meiner Ansicht nach die ganz, ganz große Pflicht des internen Kunden, gleichzeitig auch mal geschwind die Lieferantenmütze aufzusetzen und zu sagen, was er denn braucht, in welcher Form er es denn auch braucht.
Ja, im Endeffekt, wir operieren hier ganz häufig mit so Begriffen wie Continuous Interviewing, ne, oder User Interviews, Customer Interviews oder Problem Interviews. Das sind Vokabeln, die eigentlich nichts anderes meinen als das, was du gerade eben auch aus diesen internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen beschreibst, ne, überhaupt ins Gespräch zu kommen, im Feedback-Zyklen oder im Endeffekt ja eine Problemempathie aufzubauen für denjenigen oder die nachfolgende Station, die mein Arbeitsergebnis nutzen muss. Du hast eben, da möchte ich nochmal tiefer reingehen, gesagt, es gibt die Rolle des sogenannten Chief Engineers in Lean, wenn ich es richtig verstanden habe, oder in Lean Product Development, bin mir nämlich nicht
Lean
mal
Product
ganz sicher.
Development.
Ja, das finde ich spannend. Was ist das Chief Engineer? Ist das sowas wie jetzt ein, also ich habe im Vorgespräch verstanden, das ist jetzt nicht so ein Lead-Software-Engineer vergleichbar, sondern es hat gerade im Lean, hat diese Bezeichnung des Chief Engineers schon eine sehr klare Rollenerwartung. Vielleicht kannst du da nochmal mich ein bisschen mit abholen. Gibt es da dann Parallelen zu Rollen in Agile oder in Scrum etc.? Oder ist das was Lean-spezifisch?
Es gibt gewisse Parallelen. Meiner Ansicht nach am nächsten würde dem kommen, wenn ich den Product Owner mit gewissen Elementen eines Scrum Masters verknüpfe. Möglicherweise sogar noch darüber hinaus mit gewissen Elementen eines klassischen, egal ob es Wasserfall oder V-Modell, eines klassischen Projektleiters. Und es ist eben nicht, und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied, es ist eben keine Rolle, die ich mal so geschwind, ein bisschen gehässig und übertrieben ausgedrückt, nach einem halben Jahr Fortbildung übernehme. Sondern das sind Dinge, die, wo wir über Jahre und Jahrzehnte reden, an Erfahrungsaufbau, an Verständnis für Produkt, an Verständnis für den Produktentwicklungskontext, möchte ich es mal nennen, auch im Sinne von, wen habe ich dann als Kunde, als internen Kunden, in welcher Vielfalt ist der unterwegs, was muss ich dem alles liefern, damit zum Schluss, nehmen wir halt wieder das Auto vom Hof rollt.
Okay, das war jetzt wichtig, um den Vergleich zu ziehen, aber geh nochmal ganz basic-mäßig rein. Was macht der Chief Engineer im Lean-Konzept?
Er definiert im Grunde das Produkt.
Ah, okay.
Er definiert das Produkt in einer unheimlichen Vielfalt aller Elemente. Das heißt, im Grunde hat er halt doch überall, und das mag dann dieser gewisse Widerspruch sein, er hat meiner Ansicht nach überall die Finger drin. Er muss von allem unheimlich viel verstehen. Das mag jetzt vielleicht auf meine Person, ich nehme aber da nicht für mich in Anspruch, mich in irgendeiner Weise mit einem Toyota Chief Engineer vergleichen zu wollen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Studium Systemtechnik, so ist es bei mir damals, auch wieder im letzten Jahrtausend, als Vertiefungsrichtung, wenn du sowas machst, dann sind da unheimlich viele einerseits Hardware-Elemente, Digitaltechnik, aber eben auch Software-Elemente drin. Ein sehr systemischer Gedanke. Und zu dem System dann eben, wenn ich jetzt über Produktentwicklung rede, gehören halt auch die Menschen, die dort tätig sind. Ich kann das nicht loslösen von den Menschen. Mit allen dann damit verknüpften Befindlichkeiten. Das heißt, es ist eben kein mechanistisches Geschichte, wo ich einfach vorne was reinstopfe, Fleisch und hinten kommt Wurst raus, um es ein bisschen flapsig auszudrücken.
Spannend. Das heißt, mich hatte die Rollenbezeichnung Chief Engineer, glaube ich, mehr in dieses Doing und Development und also wie soll jetzt ein Software Engineer oder so geführt, aber es geht mehr, und da verstehe ich jetzt die Nähe zur Product Owner Rolle, wie du sie eben gesagt hast, mehr darum zu definieren, das Was des Produktes oder welche Probleme löst das Produkt und das Produkt sozusagen zu konzipieren, kann man das so sagen, statt zu kreieren?
Kann man so sagen. Mir kommt jetzt gerade, also A, die Herkunft der Rolle sehr stark mit dem Luftverkehr verknüpft. Und wenn ich das jetzt mal noch auf die Spitze treibe, die zwei Jungs da, die zwei Gebrüder Wright, im Grunde waren das die ersten Chief Engineers. Sie sind so tief drin gewesen in dem Thema. Ich weiß jetzt nicht genau, welches war, der Wilbur oder der Orville. Aber es war der erste Pilot. Und der andere ist irgendwann mal dann leider, ihm selber ist nichts passiert, seinem Passagier, der ist leider gestorben bei dem Absturz. Also sie sind so tief drin in dem Thema, dass sie sich also A in das Flugzeug selber reingesetzt haben und der eine von den beiden ist auch mal abgestürzt in den ersten Jahren. Das heißt, enger kann man sich in ein Thema meiner Ansicht nach nicht reinknien.
Ja, aber das ist ja im Endeffekt die Verbindung auch, wenn wir sagen, ich schlage nochmal die Brücke zu Scrum, nutzt ein Sprint Review doch bitte als Art Workshop, in dem ihr euer eigenes Produkt auch benutzt. Ja, das ist wie dann Wright geflogen ist, ne? Und ich will jetzt gar nicht den blöden alten Spruch Eat Your Own Dog Food nutzen, ne? Und modern sagt man ja Eat Your Own Ice Cream, und ich hab mal gehört, SAP spricht von Drink Your Own Champagne. Aber das ist ein anderes Thema. Also ernst gemeint, nicht nur das Produkt zu konzipieren, sondern es selber auch auszuprobieren. Das ist ja auch bei digitalen Produkten total wichtig, um mal selber zu merken, Mensch, was für Ecken, Haken und Ösen hat denn die Benutzung meines Produktes? Total wichtig. Ich würde gerne noch mal einen Schritt weiter gehen. Und du bist ja sehr erfahren in der Produktentwicklung von Hardware oder auch von Embedded Solutions. Also das ist für mich etwas, wenn Software und Hardware sehr eng miteinander verknüpft sind. Wir sind hier in unserem Kontext häufig sehr stark bei rein digitalen Produkten, oder das ist eher ein Randthema, ne? Diese Verknüpfung von Hardware und Software. Aber du bist da Experte auf dem Gebiet. Was für eine besondere Herausforderung, für Problemstellung ist das für dich, wenn Hardware und Software zusammenspielen müssen? Was ist der Grund, dass das vielleicht schwieriger ist oder erscheinen mag?
Es ist ein Stück weit eine gewisse unterschiedliche Sprache, die man dort spricht. Und das lässt sich dann auf viele andere Dinge auch übertragen, dass halt ein Vertriebsmitarbeiter, ein Produktmanager eine andere Sprache verwendet wie der durchschnittliche Entwicklungsingenieur. Also Sprache im übertragenen Sinn, aber durchaus eben dadurch dann Missverständnisse entstehen. Der größte Unterschied meiner Ansicht nach zwischen den beiden Dingen ist, dass ich halt diesen, ich nenne das normativen Effekt der Produktion bei der Software halt hinterher nicht habe, sondern mein Produkt ist im Grunde fertig, wenn ich die Entwicklung abgeschlossen habe. Und da kommt mir jetzt wieder der Gedanke in den Sinn, damals in der Softwareentwicklung, Software war immer fast zu 90% fertig. Das ist jetzt in einem Hardware-Kontext nicht vorstellbar.
Weil nur 90%, sondern okay, ja, also dann,
egal, wann ich gefragt habe als Projektleiter, ja, zu 90% sind wir fertig.
Lokal bei mir läuft. Eigentlich ist so, es fertig.
Genau, ja. Genau. Lokal bei mir läuft, eigentlich sind wir fertig. Jetzt kann man halt diesen PC, ich habe spannenderweise zufällig heute gerade ein nettes Gimmick, ein Bild auf LinkedIn gesehen, wo der Produktentwickler gesagt hat, ja, auf meinem Rechner läuft's. Und der Produktmanager hat gesagt, ja, aber wir können jetzt nicht deinen Rechner jedem Kunden auf den Tisch stellen. Also dieser Effekt, dass da ein anderer interner Kunde, auf das komme ich nochmal zurück, mit dem weiterarbeiten muss, mit meinem Entwicklungsergebnis, das fehlt halt bei der Software. Das zwingt die Hardware-Entwickler zu bestimmten Dingen, über die sie sich vielleicht sogar nicht einmal so bewusst sind, wenn man sie nicht ganz mit der Nase drauf stößt. Es ist aber einfach normal so. So dass, so nach dem bisschen flapsigen Motto, ich gucke halt aus dem Fenster und ich sehe, dass es regnet, dann nehme ich halt einen Schirm mit. Dann gehe ich nicht vor die Tür und sage, oh, verdammt, es regnet ja, hoppla, was mache ich denn jetzt?
Du meinst, da muss ich nochmal drauf zurück, du meinst, dass wenn intern jemand damit weiterarbeiten muss, dass es zum Beispiel die Produktion oder Serienfertigung ist, die sozusagen nach der Produktentwicklung, wenn ich dich richtig verstanden habe, alles in der Hand haben muss und alles Kenntnisse, Stücklisten etc. haben muss, um das in, meinetwegen in Massenfertigung oder in Serien gleichbleibender Qualität wiederherzustellen. Genau. Das ist so dann so der interne Abnehmer, wenn man so will.
Genau. Genau.
Nö, das Problem ist halt, hat man in der Software selten.
Das ist eine gewisse durchaus Hürde. Oder sie, und sie erscheint einem ja auch erstmal als Hürde. Weil da nochmal ein Schritt. Aber diese Hürde hat durchaus eben positive Aspekte. Dieser normative Effekt. Ich muss es halt in eine Fertigung überleiten. Ich muss halt da bestimmte Dinge auch einhalten. Und wenn es nur ist, dass jetzt die Stückliste auf einem Stück Papier, auf einem Ausdruck halt nichts wert ist, wenn es in digitaler Form vorliegt. Heutzutage. Damit zum Beispiel auch ein Einkäufer anschließend losrennen kann und für diesen Kondensator, für diesen Transistor und was noch alles immer, dann Preis einzuholen und Lieferanten zu finden. Das sind auch zum Beispiel Effekte, die ich in der Software gar nicht habe.
Ist das dann mehr Ernsthaftigkeit in der Hardwareentwicklung als vielleicht in der Softwareentwicklung? Weil Softwareentwicklung ist ja dann im Endeffekt meistens nur Losgröße 1, weil die meiste Software, wenn ich jetzt eine Plattform baue, einen Shop oder so, dann ist ja bei den meisten Produkten es so, dass dann auf Basis dieser Plattform natürlich vielleicht digitale Produkte oder Services insgesamt mehrfach sozusagen verkauft, vertrieben werden, das ja, aber die Plattform selber, die wird ja in der Regel einmal gebaut oder dann einmal komplett neu gebaut, umgebaut etc.
Ja, das habe ich jetzt in diesem Embedded-Kontext insgesamt, also die Kombination aus Hard- und Software durchaus auch, dass ich halt die Hardware nur einmal baue, aber dann halt gewisse Zyklen, Weiterentwicklungszyklen der zum Beispiel Bedienoberflächen, wenn ich über irgendein Gerät denke, dann muss das ja nicht notwendigerweise am ersten Tag alles können.
Was sind denn da deine Erfahrungen, wenn jetzt meinetwegen Scrum eingesetzt wird in der Softwareentwicklung und aber auch Hardware damit beteiligt ist? Man kann natürlich auch Scrum in der Hardwareentwicklung einsetzen, gar keine Frage, aber da kommt bei mir immer so häufig die Frage hoch, ja, aber wie soll das denn gehen? Meinetwegen unser Scrum-Team, unser Software-Team hat Sprintlänge 2 Wochen, 3 Wochen, meinetwegen auch 4 Wochen, aber die Hardware-Zyklen sind ja viel länger. Wie synchronisierst du sowas oder wie gehst du da ran, wenn solche Herausforderungen da sind?
Das ist meiner Meinung nach einmal dieser Punkt der unterschiedlichen Sprache im übertragenen Sinne. Und da braucht's, glaube ich, dann jemand, der sich halt in beiden Bereichen bewegen kann, der ein Stück weit fast schon als eine Art von Dolmetscher ist und der halt vielleicht als eine gewisse unabhängige dritte Instanz, die zwei an einen Tisch bringt und in einer Form die Bedürfnisse ausdrückt, wo vielleicht diejenigen, die da in dem, jetzt fällt mir der See ein, also der Fisch im Wasser, hat ja kein Bewusstsein für das Wasser. Also sowohl der Hardware-Entwickler in seinem Hardware-Teich hat nicht dieses Bewusstsein, wie das vielleicht der Wanderer um den See rum übers Wasser hat. Und genauso in dem Nachbarteich dann, wo die Softwareentwickler schwimmen. Oder vielleicht den Teich danach, wenn wir jetzt so einen Fluss noch uns dazwischen vorstellen, hat der Softwareentwickler, der ja typischerweise etwas später im Zyklus ist, weil ich relativ schnell, weil ich mich viel leichter tue, was zu ändern. Also in meiner Wahrnehmung etwas später im Produktentwicklungsprozess sich befindet. Ich muss, oder anders ausgedrückt, ich muss mit der Hardwareentwicklung oft viel früher, aufgrund der langen Zyklen manchmal, wenn ich jetzt von der ASIC zum Beispiel nachdenke, muss ich früher anfangen. Da muss ich über Software möglicherweise noch gar nicht nachdenken. Das heißt, der in dem hinteren Software-Teich schwimmt, der hat kein Bewusstsein weder für den eigenen Teich noch für den Teich davor. Der sieht vielleicht nur, dass da irgendwas reinfließt. Und selbst das kann man jetzt drüber philosophieren, ob der Fisch im Wasser eine Wahrnehmung für Regen hat.
Okay, das ist philosophisch.
Ja, Lean ist ein Stück weit Philosophie. Yeah. Das sollte man sich immer wieder klar machen. Ich glaube aber auch, wie Agil und Scrum und Co. Nur dieses, sich über dieses Denken auch bewusst zu sein, um, wenn ich dann mit anderen darüber rede, denen in deren Sprache begegne. Das ist jetzt aus einem ganz anderen Kontext raus. Die Definition des Wertes meiner Kommunikation ist die Reaktion meines Gegenübers. Und wenn mir diese Reaktion nicht gefällt, dann ist die einzige Chance der Griff an die Nase, an die eigene Nase. Weil nur da kann ich was verändern.
Das ist eine super Überleitung, weil ich wollte jetzt zum Abschluss auch nochmal sozusagen den Blick drauf wenden. Was ist dein Tipp oder was ist dein Punkt, wenn ich dich frage, was können Produktmanager oder Product Owner, also ich meine jetzt Produktmanager von digitalen Produkten eher, was können Product Owner in so einem agilen Umfeld von Lean oder vom Lean Product Development lernen? Also wenn jetzt jemand hier zugehört hat, der sonst auch vielleicht noch gar nicht so von Lean weiß, vielleicht hast du auch einen Tipp nach dem Motto, guckt da rein, startet damit, guckt euch das mal an. Oder etwas konkreter, was sollte ich als Produktmensch adaptieren aus diesem Lean-Gedanken?
Wenn man das Thema Lean mal auf die Ursprungsdefinition zurückführt, Dinge laufen zu verbessern. Also ich löse mich jetzt mal von dem direkten Produktentwicklungsprozess selber, sondern ich denke drüber nach, wie kann ich Dinge laufen verbessern, eben auch in meinem Produktentwicklungszyklus. Das halt in möglichst kleinen Schritten zu tun, um den Effekt zu sehen, hat jetzt diese Veränderung eine Verbesserung gebracht oder halt nicht. Zu akzeptieren, dass nicht jede Veränderung eine Verbesserung bedeutet. Weil wenn ich vorher schon wüsste, was hinterher rauskommt, dann müssen wir über das Thema gar nicht reden. Dann wäre halt die Kernaussage, er macht halt. Aber in der Regel bewege ich mich halt auf einem unbekannten Kontext. Das heißt, wenn ich was verbessern will, muss ich in den unbekannten Kontext rein. Das macht jetzt uns Menschen nicht notwendigerweise laufend und ständig Spaß, weil wir uns halt typischerweise außerhalb unserer Komfortzone bewegen. Da spricht man dann von der Komfortzone, von der Lernzone, von der Panikzone. Also auch mal die Grenzen wahrzunehmen. Und dann eben auch, und das ist dann die Aufforderung, eine Instanz, die es meiner Ansicht nach jetzt im agilen Schrägstrich-Scrum-Kontext so definiert gar nicht gibt, nämlich die Menschen, die dort tätig sind, auch ganz gezielt entsprechend weiterzuentwickeln. Im Sinne von, ja, einerseits zu sagen, okay, Flugzeug hat immer zwei Flügel, Fahrwerk und solche Dinge, und trotzdem innoviere ich ja laufend, was Antrieb angeht, was Tragflächen und viele, viele, viele Details angeht, und sich darüber im Klaren zu sein, dass das nicht alleine in diesem einen Chief Engineer Hirn entspringen kann, sondern dass ich da weitere viele, viele, viele Fachleute brauche, die aber nicht von alleine irgendwie aus dem Boden sprießen, sondern die muss ich entwickeln. Und sich darüber im Klaren zu sein, was brauche ich? Also das wieder, und da wird jetzt der Chief Engineer wieder zum Lieferanten, zu sagen, was ich brauche. Die Linienvorgesetzten sind andererseits auch Lieferanten, nämlich die liefern dann das, ihre Mitarbeiter, die das leisten können. Und sich überhaupt mal darüber im Klaren zu sein, dass es überall diese Dualitäten gibt und dass ich halt nicht hinstehen kann und sagen, ich will haben, sondern dass ich selber dazu auch was leisten muss. Nämlich dieses, was will ich denn haben und warum will ich es haben? Dieses, sich das immer wieder laufend bewusst zu machen. Und aber auch eben eine gewisse Form von Demut, weil wenn ich es genau wüsste, was ich denn bräuchte, dann wäre es ja gar kein Thema. Aber eben sich auch darüber bewusst zu sein, ich weiß, manchmal kann ich schon froh sein, wenn ich weiß, was ich nicht weiß. Aber manchmal weiß ich ja nicht mal das. Und dann gibt's eine weitere kleine Aussage, don't be so sure. Sei dir nicht so sicher, dass du genau weißt, was abgeht.
Ja, sehr gut. Ich fand jetzt gerade so die Punkte, die du zuletzt nochmal als Tipp gegeben oder Advice gegeben hast, ne, zeigt diese gewisse Demut vor Unsicherheit, Unklarheit, gerade wenn ich wirklich in einem komplexen Umfeld unterwegs bin, so habe ich es rausgehört. Lebe diese Haltung der kontinuierlichen Verbesserung, dieses Kaizen-Gedankens oder MVP-Gedankens, nicht MVP, wie heißt es, KVP, KVP-Gedankens. Und ja, Bezug auch, das wäre mein Tipp nochmal, seht den Bezug zum agilen Manifest, zu den agilen Prinzipien explizit. Da gibt es dieses eine schöne Prinzip mit der Einfachheit, ne? Maximiere die Summe der nicht getanen Arbeit. Das sagt ja nichts anderes als vermeide Verschwendung. Und das eben in den Produktentwicklungszyklus einfließen zu lassen, in meine Haltung als Produktmensch einfließen zu lassen, gerade in diesem Zusammenspiel zwischen, ja, ich will Verschwendung vermeiden und irgendwie ja auch effizient sein. Ich würde sogar sagen, effektiv zu sein ist noch wichtiger als effizient zu sein. Und auch Entscheidungen unter Unsicherheit treffen zu müssen, ist eine Herausforderung, die wir alle haben. Ich glaube, da aus diesen ja fast schon philosophischen Sachen können wir eine Menge aus Lean lernen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Götz, bei dir. Es war ein spannender Einstieg hier für uns, weil das ist tatsächlich ja ein Thema, was nicht so viele aus der agilen Ecke gar nicht tief genug, glaube ich, drauf haben. Von daher hier nochmal mein herzlicher Aufruf. Nutzt auch die Quellen und den Content, die der Götz eben zur Verfügung stellt. Wie gesagt, mit einem hervorragenden und sehr, sehr erfahrenen Podcast auch. Also sprich schon über 10 Jahre alt. Kaizen to go, darf ich nochmal nennen hier an der Stelle. Ansonsten verlinken wir das auch. So heißt der Podcast, wenn ich recht informiert bin. Wenn ihr da mehr reinkommen wollt und insbesondere, wenn ihr auf dieser Schnittstelle von Hardware- und Softwareentwicklung seid, werden wir auch natürlich herzlich gerne deine Kontaktdaten in die Shownotes packen, sodass ihr auch einen direkten Kontakt zu Götz finden könnt. Ansonsten bist du wahrscheinlich über LinkedIn auch besonders gut zu erreichen, oder? Da findet man dich.
Ja.
Wunderbar. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Impulse.
Ich danke dir für mich die Impulse, mal als Fisch den Kopf aus dem eigenen Teich zu strecken.
Und bei mir bleibt im Kopf hängen, ob der Fisch denn merkt, wenn es regnet. Dementsprechend wünsche ich euch da draußen alles Gute, auch jetzt fürs neue Jahr. An der Stelle, guckt links und rechts, so wie wir heute uns das Thema Lean und den Einfluss von Lean auf die Produktentwicklung angeguckt haben. Dankeschön.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens sehr darüber freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann schick uns gerne deinen Inhalt, was gerade nicht gut funktioniert, einfach an feedback@produktwerker.de.